Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 mit dem Zwischenhalt, unserer besinnlichen Halbstunde auf dem Weg zum Sonntag. Heute mit einem Gespräch mit dem Theologen Eugen Drewermann. Er ist einer der bekanntesten Kirchenkritiker überhaupt und feiert morgen seinen 70. Geburtstag. Den Sonntag läuten wir ein mit der Glocke von Somvix oder auf Romanisch Somvitsch in der Surselva. Und unser erstes Thema, der Schweizer Evangelische Kirchenbund kriegt einen neuen Präsident. Diese Woche ist der 43-jährige Berner Theologe Gottfried Locher zum Nachfolger von Thomas Wipf gewählt worden, der Ende Jahr zurücktritt. Der Gottfried Locher leitet das Institut für ökumenische Studien an der Uni Freiburg und ist Berner Synodalrat. Als Kirchenbundspräsident vertretet er ab 2011 die evangelischen Kirchen der Schweiz in der Öffentlichkeit. Der Lorenz Marti hat mit ihm geredet.
Gottfried Locher, Präsident vom Evangelischen Kirchenbund, das tönt nach viel Macht und Einfluss. Trifft das auch zu?
Es ist, wie ihr sagt, es tönt nach mehr Macht, als es hat, das Amt. Das Amt ist nicht ein Chefamt, sondern, wenn man es gut macht, das Amt von jemandem, der als Koordinator überzeugen kann, vielleicht als Katalysator für neue Ideen. Aber Einfluss hat man dem Amt nur, wenn man etwas gut sagt.
Die reformierten Kirchen sind ja von unten nach oben aufgebaut, demokratisch könnte man sagen. Und am meisten sagen haben da die Gemeinden, die Kirchgemeinden vor Ort, nachher die Kantonalkirchen und der Kirchenbund kommt dann erst am Schluss. Stört euch das als zukünftiger Kirchenbundspräsident?
Ich glaube, das ist so, wie es muss sein. Es ist ja sonst auch so, dass man zuerst mal in der Gemeinde daheim ist und der Kanton ist schon ein bisschen weiter weg und die Eidgenossenschaften noch ein bisschen weiter weg. Mir stört das nicht. Und man muss auch nicht gängig das Gefühl haben, alles, was dem Kirchenbund beschlossen wird, müsse gerade direkt für Gemeinden Einfluss haben. Das ist im Politischen auch nicht so. Aber es gibt Aufgaben, die man nicht in der Gemeinde und nicht im Kanton lösen kann. Und für das gibt es den Kirchenbund. Also wenn man will, dass eine Kirche am Bodensee und am Genfersee irgendetwas miteinander gemeinsam haben, dann muss es ja eine Institution haben, die das zusammen hat. Oder wenn es um Vertretungen nach aussen geht, es gibt den reformierten Weltbund, es gibt einen ökumenischen Rat der Kirchen, für das ist der Kirchenbund da.
In verschiedenen Stellungnahmen und Interviews habt ihr gesagt, dass die reformierte Kirche mehr Profil muss haben. Sie muss Farbe bekennen und zeigen, für was sie einstehen. Was heisst das konkret?
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Am Schluss geht es darum, dass wir ein Evangelium zu verschenken haben. Das ist ja nicht unser eigenes, das haben wir auch bekommen. Wir sind auf eine Art Briefträger von diesem Evangelium. Das ist unser Profil. Wenn es nicht glückt, das Evangelium so weiterzugeben, dass es Menschen packt, dass es sie glücklich macht, dass es einen Sinn gibt im Leben, dann haben wir unser Profil verfehlt. Profil heisst hier nicht einfach anders zu sein als die anderen Konfessionen, sondern dem gerecht zu werden, wo wir dazu da sind.
Und der Glaube, der könnte die Leute so erreichen, die reformierte Kirche hat ja wie alle Kirchen damit zu kämpfen, dass sie in der Öffentlichkeit immer mehr herangedrängt wird.
Hörst du, so hat ja die Kirche auch schon mal angefangen. Es kann nicht darum gehen, ob wir jetzt einfach die wichtigste Stimme sind in diesem Kanton oder in der Schweiz. Es muss darum gehen, ob wir glaubwürdig sind. Ob wir klein sind oder gross, ist hier nicht das Entscheidende. Aber die Glaubwürdigkeit ist entscheidend.
Ihr seid Theologe, habt auch eine Ausbildung im Management und jetzt als Kirchenbundspräsident seid ihr wahrscheinlich auch sehr viel einfach Manager. Wie verdreht sich das in euch, der Theologe und der Manager?
Es ist wie das Leben auch. Es hat eben verschiedene Facetten. Eine Kirche besteht auch nicht nur aus Theologie, das muss dann umgesetzt werden, es muss funktionieren, es muss Geld da sein, man kann Löhne zahlen. Und ich habe Spass an beidem. Ich habe Spass an Kanzler, Theologie und ich habe Spass am Organisieren.
Bei eurer Biografie, Gottfried Locher, fällt mir auf, dass ihr vor allem in kirchlichen Organisationen, in internationalen Organisationen und an Universitäten gearbeitet habt. In einem Pfarramt seid ihr nur gerade 6 Jahre. Habt ihr da den nötigen Kontakt zur kirchlichen Basis?
Ich hoffe schon, weil ich gehe auch in meiner Gemeinde in Gottesdienst. Ich habe auch meine Kinder im Unterricht. Ich bin ein Gemeindemitglied, wie alle anderen Leute auch, die vielleicht sonst nicht in der Kirche arbeiten und daneben einen Beruf haben. Habe ich eben daneben auch noch Sachen gemacht, die nicht mit der Gemeinde zu tun haben. Aber es ist ja so, ein Gemeindepfarrer, der 20 Jahre im Amt war, der kann das besser als ich kann. Es ist einfach so, dass es im Amt des Kirchenbundes halt verschiedene Fähigkeiten braucht. Und wenn man die sammeln will, hat man bei allem auch ein bisschen zu wenig.
Der Berner Theologe Gottfried Locher, neu gewählter Präsident vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, befragt vom Lorenz Marti. der Zwischenhalt auf der RS1. Es ist 6:58. Morgen wird der Eugen Drevermann 70 Jahre alt. Er ist einer der bekanntesten Kirchenkritiker weltweit. Mit seinen über 70 Büchern hat er Millionenauflagen erreicht und mit seinen psychotherapeutischen Vorträgen züchtet er die Menschen magisch an. Der Hans-Jörg Schulz hat den Eugen Drevermann getroffen und mit ihm ein biografisches Gespräch geführt.
Eugen Drevermann, Albert Schweitzer war für Sie schon als Junge das große Vorbild. Warum sind Sie damals nicht Arzt geworden?
Das wollte ich in der Tat. Ich hatte neben Seefahrerfantasien wie alle 14-Jährigen auch den Gedanken zu überlegen, wie man Menschen helfen könnte. Und da war Albert Schweitzer ein ganz großes Vorbild. Er vermittelte die Ethik Schopenhauers als Christ. Das ist für mich mein Leben lang faszinierend geblieben, denn es ist mir nie als richtig vorgekommen, dass man es als Normalität begreifen dürfte, Menschen jung, einfach weil sie 18 Jahre alt sind, auf Befehl des Staates sind, zu Spezialisten im Töten auf den Kasernenhöfen der Welt zu trainieren. Albert Schweitzer war dagegen. Es ist mir nie als richtig vorgekommen, dass man Tiere quälen dürfte, dem menschlichen Ausbeutungsinteressen zuliebe. Selbst wenn die christlich verfassten Kirchen in beiden Punkten sich sehr affirmativ bekannten. Krieg ist Teil der Wirklichkeit. Kein Katholik hat das Recht, den Wehrdienst zu verweigern. Das war innerhalb der Papstansprache 1955 bei der Wiederbewaffnung Westdeutschlands. Und was die Tiere anging, so war die ganze Schöpfungsordnung ausgelegt auf das Zentrum des Menschen und seinen Nutzgebrauch über die Kreaturen. Mitleid spielte da keine Rolle. Albert Schweitzer aber verkörperte es und er handelte als Christ so, dass er aufhörte, Professor zu sein, um Jesus näher zu kommen. Das war für mich beispielgebend. Ich habe später dann gedacht, Ärzte haben wir genug in Deutschland, aber Menschen, die sich um die Seele kümmern, viel zu wenig. Theologie war also mir nahestehend und dass dann die Kombination mit der Psychotherapie daraus wurde, war eigentlich nur folgerichtig.
Also Sie haben die Theologie gewählt und in der Jugend ist man ja irgendwo immer auf Sinnsuche, nach dem Sinn des Lebens. Haben Sie dabei begonnen, die Frage nach Gott zu stellen?
Wenn ich ehrlich bin, hätte ich ohne Gott gar nicht leben können. Ich bin groß geworden in dem Durcheinander der Kriegswirren. 44, 45 ist mein kleines Heimatdorf Berchkam, 6000 Menschen, eine reine Bergarbeitergemeinde, der chemischen Anlagen wegen, der Hydrierwerke wegen, nach dem Farbe-Tropsch-Verfahren, schachbrettartig über 80% in Schutt und Asche gelegt worden. Dann kam hinzu 1946, wie wenn es noch nicht genug wäre, der schwerste Grubenunglück des Steinkohlenbergbaus in deutscher Geschichte. Die ganze Schicht am 20. Februar 1946 blieb unter Tage durch eine Schlagwetterexplosion. Das war für die Gemeinde mehr als verträglich. Und beide Erfahrungen, was Angst aus Menschen machen kann und wie Verzweiflung wirkt, waren für mich als Kind evidentermaßen eigentlich gar nicht durchzustehen, außer einem Bezug jenseits aller menschlichen Bezüge. Ich habe natürlich damals mit 5 Jahren, 6 Jahren geglaubt, wie ein Kind es tut, aber ich habe mein ganzes Leben lang daran gearbeitet, es so zu vertiefen, dass es dem Vernunftstandpunkt entsprechend ist, der Aufklärung entspricht, aber in den Inhalten nicht verloren geht. Andererseits hatte ich große Zweifel an den Gott, den die Kirchen verkünden. Das ist ein Gott, der immer hilft, wenn man ihn bittet, der stark und mächtig in die Geschichte eingreift, der ganze Völker, sein eigenes insbesondere, geführt hat, fremde Völker vertrieben hat. Ein Gott im Grunde mächtiger Gewalt, ein oberster Richter und Herrscher der Menschen auf Ewigkeit hin, aburteilt zu Himmel und zur Hölle. Dies alles konnte ich so nicht glauben. Es war mir sehr entfernt von der Welt, wie ich sie mir hätte wünschen mögen. Und dann in der Botschaft Jesu auch Glaube gefunden zu haben. Da geht es nicht darum, Menschen zu verurteilen, sondern sie zu verstehen. Und es geht nicht darum, vor irgendeinem Unglück bewahrt zu werden, aber für die Wahrheit inwendig gefestigt zu sein. Ich glaube Gott, so wie Jesus ihn gelehrt hat, aber ich muss zugeben, dass ich viele Probleme der Theologie, die Frage nach der Rechtfertigung angesichts der Absurditäten unglaublichen Grausamkeiten der Evolution nicht hätte für wahr halten können.
Wenn Sie so anders über Gott reden, als Ihre Kirche das immer getan hat, warum sind Sie dann Priester geworden?
Weil das der einzig gesellschaftlich akzeptierte Ort war, um das zu tun, was ich wollte, Seelsorge zu treiben. Das hätte ich nicht gut mit 17, 18 Jahren mir vorstellen können, ganz auf eigene Faust hin. Aber ich habe die katholische Kirche in Kauf genommen. Ich wollte nie ihr Beamter werden. Und sehr stark beeinflusst hatte mich auch als Schüler bereits die Lektüre von Søren Kierkegaard. Der lehrte klar und eindeutig, dass nicht die Kirche darüber bestimmt, was ein Christenmensch ist, sondern dass es gilt, als erstes nach dem Vorbild Jesu die eigene Person zu formen. Und daraus mag sich ein Zusammensein von Menschen durch Existenzmitteilung hin zu einer glaubwürdigen, erneuerten Art des menschlichen Umgangs formen. Aber die verfasste Kirche stellt alles auf den Kopf. Die Christenheit ist ohne Christen eine reine Luftveranstaltung im Sinne Kierkegaards, und schuld daran vor allem sind in seinen Augen die Theologiedozenten gewesen, die über alles reden, ohne jede innere Betroffenheit, die unglaublich viel zu wissen vorgeben über den historischen Gottesglauben im alten Israel, quer durch 1000 Jahre Bibelgeschichte, aber die man niemals fragen darf: Was tröstet dich, wenn deine Frau stirbt? Was machst du selber? Auch nur mit der Angst einer Studentin, die am Morgen oder nach der Vorlesung ihren Traum mitteilt. Wie gehst du um, wenn deine Kinder aus dem Ruder laufen? Was geht in dir vor sich, wenn du siehst, wie ein Kollege an Krebs dahingerafft wird? Er ist dein Freund, aber es kann dich auch betreffen. Was dann? Was gilt wirklich? Das ist für mich erschütternd später geworden, zu sehen, wie viele Theologen sind, die nur noch sprechen. Sie glauben im wirklichen Sinn an gar nichts mehr. Es sind für sie Sprachspiele, austauschbare Gedanken einer bestimmten Zeit, die man historisch erklären und verstehen kann. Aber was es wirklich bedeutet, existenziell, davon darf nicht die Rede sein, dann würde die Ruhe in den akademischen Anstalten erheblich aufgemischt.
Dieser psychoanalytische Ansatz, von dem her Sie kommen, für den Sie sich auch schon so früh interessiert haben, hat der Sie auch schon ganz früh von der Kirche entfremdet?
Das kann ich nicht sagen, merkwürdigerweise. Das hätte man glauben können. Aber da war die Kirchenrepression zu stark. Freud, wie Sie wissen, die Psychoanalyse, dachte antriebsfreudig, wollte irdisches Glück, wollte Menschen sich entfalten lassen. Ich halte das alles heute für richtig, aber damals war das so weit außerhalb. Ich wollte auf Menschen zugehen, aber ich war in dem Punkte sehr stark kirchengeprägt, gar keine Frage. Das hat mich viel gekostet in der Psychoanalyse, einen humanen Gegenentwurf überhaupt zuzulassen. Ich hätte den Aufstand als Einzelner für mein Glück zu kämpfen gegen eine 2000 Jahre alte, im Status der Unfehlbarkeit sich wähnende Kirche nicht ohne weiteres gewagt. Den Wehrdienst abzulehnen, das war was anderes. Für die Tiere einzutreten, was anderes. Für die dritte Welt was zu tun, ging alles in Ordnung. Aber für mich selber, das wäre ein schwaches Argument gewesen. So schien es mir damals.
Am Eugen Drewermann zum 70. Geburtstag, der Theologe und Psychoanalytiker, im Gespräch mit dem Hans-Jürg Schulz. Das ganze Gespräch mit dem Eugen Drewermann können Sie morgen auf DRS2 hören, in der Sendung Perspektiven um 8:30. Und im Internet auf drs2.ch finden Sie ein Dossier mit Hintergrundinformationen zum Jubilar Drewermann. Und hier im Zwischenhalt, auf dem Eis, gibt's in 2 Minuten die Glocke zum Sonntag. Heute von der katholischen Kirche St. Johannes Baptista und Heiliger Modestus von Somwix in Graubünden. Der sei es jetzt mit dem Glockengeläut zum Sonntag. Heute mit der Glocke von der katholischen Kirche St. Johannes Baptista und Heiliger Modestus von Sumwitsch oder Sumwix in der Bündner Surselva. Wer von Chur über Reichenau und durch das Vorderrheintal Richtung Diesentis, Oberalpass reist, kommt ca. 20 Kilometer nach Ilanz ins Pfarrdorf Sumwitsch oder auf Deutsch Sumwix. Vor 150 Jahren wird die Ortschaft in einer Monographie über das Bündner Oberland so beschrieben. Sumwix ist auf einer Höhe gelegen und von städtischem Aussehen. Jedoch ist die grosse Einwohnerzahl, 1322, auf einem sehr weitläufigen Gebiete verteilt. Der Hauptort ist bedeutend und hat eine schöne Lage. Der hohe Kirchturm ist von weit her sichtbar. Bei 1054 Metern Höhe zieht Sumwix noch Obst. Die Einwohner sind ein lebendiges, lebensfrohes Völklein, das mitunter recht mutwillig zu sein scheint. Das Strassendorf Sumwitsch liegt am Südfuss vom Tödi und hat sich ein schützenswertes Ortsbild von nationaler Bedeutung bewahrt und ist das Zentrum von einer 100 Quadratkilometer grossen Gemeinde. Die Bevölkerung, die zu gut 90% rätoromanisch redet, hat seit 1960 massiv abgenommen. Heute leben noch knapp 1400 Personen zum Witsch. Sozusagen, das natürliche Hauptprodukt von Sumwitsch ist das Wasser. Und die Wasserzinsen von den hier ansässigen Kraftwerken gehören dann auch zu den einträglichsten kommunalen Einnahmequellen. In der Kulturgeschichte vom Kanton Graubünden ist Sumwitsch im frühen 19. Jahrhundert mit der eindrücklichen Passion eingegangen, einer Darstellung vom Leidensweg Christi durch einheimische Laienschauspieler. Das Dorf und seine Umgebung haben sich hier jeweils in eine Freilichtbühne mit wechselnden Schauplätzen verwandelt. Und in dieser ländlichen Szenerie setzt auch heute noch die Barockkirche St. Johannes Baptista und Heiliger Modestus oder Sohn John Baptista im Modest einen Akzent, vor allem der 47 Meter hoch elegante Turm. Eingeweiht wurde ist die Kirche im Juni 1633. Das heutige Hauptgeläut umfasst 6 Glocken, die vor genau 80 Jahren gegossen worden sind. Ziemlich selbstbewusst erzählt dabei die tief Johannesglocke in einer Inschrift von ihren wichtigen Aufgaben. Ich rufe die Lebenden zu dem Herrn, begleite die Toten zu unserem Herrn, verkünde euch eure Feste und halte die Unwetter fern. Thank you. Glocke zum Sonntag, zum Abschluss vom Zwischenhalt auf DRS1. Heute mit der Glocke von der katholischen Kirche St. Johannes Baptista und Heiliger Modestus oder auf Romanisch Son John Battista e Modest von Sumwitsch in der Bündner Surselva.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.